Werbung.
Testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos und unverbindlich SAZ Premium in digitaler Form und lesen Sie täglich Nachrichten von Sylt aus Ihrer Region Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. On top erhalten Sie das Sylt-Magazin gratis. Die Leseprobe endet automatisch. Alle Infos und den Link dazu gibt es in der Beschreibung. Sylt-Zeit. Der Sylt-Podcast des SAZ mit Frank Tepper.
Moin Moin. Historisches, Aktuelles und Kurioses. Jetzt gibt es wieder eine Prise Sylt für Ihre Ohren, wo immer Sie uns zuhören, ob auf der Insel oder aber in der Ferne mit Sylt im Sinn. Wir wenden uns jetzt zunächst dem aktuellen Geschehen zu und das finden Sie immer verlässlich in der Sylter Rundschau Ihrer Tageszeitung. Und dieses Thema sorgt aktuell auf Sylt für Gesprächsstoff.
Sylter Rundschau. Das Redaktionsgespräch.
So, ich sitze jetzt in der Redaktion der Sylter Rundschau, Joshua Hirschfeld gegenüber. Joshua, zum Sylturlaub gehört ein Fischbrötchen einfach dazu, aber man sollte aufpassen, wo man es verzehrt, korrekt?
Da hast du wohl recht, Frank. Also man erzählt sich auch auf Westerland, wird kein Fischbrötchen verkauft, ohne dass nicht mindestens eine Möwe das mitkriegen würde.
Im Gegensatz zu anderen Bereichen auf Sylt sind die Möwen im Westerland besonders gewitzt. Wo sind denn hier so die besonderen Gefahrenzonen?
Also da ist auf jeden Fall mal die Promenade zu nennen. Der Strand sicherlich auch. Also da, wo es Richtung Wasser geht, muss man schon aufpassen. Aber auch die Einkaufsstraße, also Friedrichstraße zum Beispiel, da sind die Möwen dann doch auch sehr aktiv. Also grundsätzlich da würde ich sagen, wo man große freie Flächen hat, die eben einsichtig sind für die Möwen und natürlich auch viel Essen verkauft und gegessen wird.
Ja und Joshua, wie gehen die Möwen beim Fischbrötchenklau denn vor?
Ah ja, grundsätzlich würde ich sagen, doch mitunter recht hinterlistig und hinterhältig. Also kommt häufig vor, dass die Möwen, ohne dass man es merkt, plötzlich von hinten herabgeschossen kommen und ehe man sich versieht, ist das Fischbrötchen dann weg und verschwunden. Aber tatsächlich kommen sie auch gerne mal von vorne. Also ich habe das selbst erlebt. Ich hatte mein Brötchen ausgepackt, natürlich ein Fehler, und die Tüte schon weggeschmissen. Ja, fing dann an zu essen und ganz plötzlich tauchte direkt vor meinem Gesicht so ein riesiges Tier auf. Und ich bin dann erstmal ja schön nach hinten weggekippt tatsächlich und hingefallen. Das sah sicherlich nicht ganz so elegant aus. Also ja, man muss schon sagen, da sind die Möwen auch recht dreist und ohne Scheu.
Das Füttern von Möwen durch vermeintlich tierliebe Urlauber hat die Vögel ja auch geprägt über die Zeit. Inzwischen ist es verboten. Ja, und halten sich denn alle dran und lässt sich das überhaupt so kontrollieren?
Ja, man muss schon sagen, dieses Fütterungsverbot ist an sich schon ein recht zahnloser Tiger. Also das Verbot gibt es jetzt schon seit mehr als 10 Jahren. Aber schon vor 10 Jahren hat Carsten Kerkam, stellvertretender Bürgermeister, hier gesagt, dass man das Ganze im Prinzip gar nicht kontrollieren kann, weil man eben nicht den ganzen Tag Polizei, Ordnungsamt an die Promenade stellen kann, dass die da kontrollieren. Und ich habe auch mit Jörg Elias gesprochen, der beim ISTS für das Thema Möwen zuständig ist, und der erzählte mir, er kann sich eigentlich gar nicht daran erinnern, dass jemals ein Bußgeld verhängt wurde. Also das sagt natürlich schon einiges.
Jetzt hat man ja auch mit einigen Methoden versucht, die Möwen zu verscheuchen. Was hat man da unternommen?
Ja, da gab es über die Jahre tatsächlich viele Versuche. Man hat es zum Beispiel mit Netzen probiert, die man dann an Dächern über Ecken, Kanten gespannt hat, um Möwen ihre Nistplätze zu nehmen. Da stellte sich aber raus, dass die Möwen sich dann doch recht schnell dran gewöhnt haben, gelernt haben, wie man auch darauf ganz hervorragend landen kann. Und vielleicht noch ein viel größeres Problem, dass sich auch häufig dann Möwen in diesen Netzen verheddert haben, wodurch man dann entsprechend regelmäßig zu quasi kleinen Rettungseinsätzen aufs Dach musste. Also das hat sich schon mal nicht bewährt. Und dann hat man es versucht, zum Beispiel mit Tonapparaten, die dann Greifvogelschreie imitieren. Da muss man letztendlich sagen, da hat man letztendlich den Teufel auch nur mit dem Belzebub ausgetrieben. So hatten die Anwohner dann vielleicht kein Möwengeschrei mehr, aber dafür Greifvogelgeschrei. Also ob das jetzt viel besser ist, sei mal dahingestellt, hat sich dann langfristig auch nicht bewährt. Der ISTS hat es dann auch nochmal mit Greifvogelattrappen versucht. Also sie haben quasi über ihrem Verwaltungsgebäude Drachen steigen lassen in Form von Greifvögeln. Da erzählte mir Jörg Elias dann, das hat 2 Tage gewirkt und danach hatten sich die Möwen dann auch dran gewöhnt und irgendwie gemerkt, dass diese Greifvögel sich komischerweise immer nur in einem ganz kleinen Radius bewegen. Also auch das hat letztendlich nichts gebracht.
Wer ein Fischbrötchen oder eine andere Leckerei im Freien genießt, muss also weiterhin auf der Hut sein oder zeichnet sich doch noch eine wirkungsvolle Lösung ab?
Nee, tatsächlich wirklich im Moment nicht. Also die goldene Lösung scheint man da tatsächlich nicht gefunden zu haben. Also es gibt noch kleinere Maßnahmen, die durchgeführt werden, zum Beispiel das Absammeln von Nestern oder dass man bei Neubauten darauf achtet, irgendwie mit möglichst wenig Ecken und Kanten zu bauen. Aber das sind nur kleine Maßnahmen, die letztendlich keinen großen Effekt haben. Also ich habe das Gefühl, man hat sich hier schon so ein bisschen damit abgefunden, dass man da doch recht hilflos ist den Möwen gegenüber und ja, das so ein Stück weit hingenommen hat, dass die Situation einfach so ist, wie sie aktuell ist.
Ja, Joshua, dann gilt also Augen auf beim nächsten Fischbrötchenverzehr und ich wünsche jetzt aber erstmal ein schönes Wochenende und sage vielen Dank für das Gespräch.
Und wie jede Woche gibt es jetzt eine interessante Sylt-Geschichte. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Eine ähnliche Erfolgsgeschichte hat ein geschäftstüchtiger Schwabe auf Sylt geschrieben. Vor 46 Jahren kaufte Herbert Seckler eine Bretterbude im Niemandsland und zauberte daraus einen Inntreff, in dem Pauschaltouristen wie Promis gleichermaßen willkommen sind. Auf der kargen Schwäbischen Alb aufgewachsen, verschlug es Herbert Seckler nach einer Kochlehre als 22-Jährigen nach Sylt, wo er zunächst einen Campingplatz in Tinnum pachtete und später auf Ausflugsschiffen jobbte. 1978 kaufte der Exilschwabe eine Bretterbude im Niemandsland zwischen Rantum und Hörnum. Die hatte 1972 ein Freund als Kiosk errichtet und zwei Jahre später um einen kleinen Gastraum erweitert. Im Jahre 1982 erlebte die Sansibar ihren dunkelsten Tag. Aus unbekannter Ursache ging der Holzbau eines Morgens in Flammen auf. Auf rund 350.000 Mark wurde der Sachschaden geschätzt. Das Einzige, was Wirt Herbert Seckler geblieben war, einige vom Feuer angeschmolzene Geldmünzen. Dennoch gab Seckler nicht auf, baute ein Provisorium und schuf daraus im Laufe der Jahre ein Refugium, das heute Kultstatus genießt und selbst im hintersten Winkel Deutschlands bekannt ist. Bis zu 5.000 Gäste fluten an Spitzentagen die Sansibar. Wer im Sommer abends bei der Hüttengaudi dabei sein will, der muss den Tisch bereits Monate zuvor reserviert haben oder aber über sehr gute Kontakte zum Hausherrn verfügen. Was ist das Erfolgsrezept der Sansibar? Nun, das Ambiente ist rustikal, das Essen gut und überaus üppig, die Bedienungen sind charmant und aufmerksam und wenn dann beim Sonnenuntergang über dem Meer das Lied der Capri-Fische ertönt, sind einfach alle glücklich. Die Speisen- und Getränkekarten bieten etwas für jeden Geschmack und für jedes Portemonnaie. Ob Eintopf mit Würstchen für 13 Euro oder eine edle Seezunge aus der Nordsee für 79 Euro. Sie können sich ein Glas Weißwein für 9 Euro bestellen oder aber Sie gönnen sich mal was. Dann empfiehlt sich zum Beispiel die Magnum Melchior-Flasche für bescheidene 25.000 Euro. Und dann ist natürlich der Hausherr selbst ein Eckpfeiler des Gelingens. Dieser fällt weder durch extravagante Allüren oder Kleidung auf, sondern durch Zurückhaltung und Diskretion. »Ich bin ein Dienstleister, dazu bin ich geboren«, sagt der Millionär bescheiden, der am liebsten Jeans und Turnschuhe trägt, selbst hinterm Tresen das Bier zapft und alle Besucher herzlich begrüßt. Pauschaltouristen sind herzlich willkommen, doch die Promis geben dem Ganzen erst die richtige Würze. Herbert Seckler, ganz diskreter Patron, nennt keine Namen, doch es ist ein offenes Geheimnis, wer hier so alles ein- und ausgeht. Pop-Titan Dieter Bohlen etwa oder Entertainer Otto Walkes, Fußballidol Günter Netzer und Sänger Udo Lindenberg, dazu das Top-Management der deutschen Wirtschaft. Manch legendäre Party ist hier schon über die Bühne gegangen, etwa die Nacht der Vampire, für die sich die Sansibar in eine Gruft mit Fackeln und Spinnenweben verwandelte, ein bayerischer Abend im Sommer, bei dem draußen eine Schneekanone für winterliches Flair sorgte, oder aber eine karibische Nacht, zu der einige männliche Gäste in Baströckchen erschienen. Die Sansibar ist ein gastronomisches Phänomen, dem selbst etablierte Medien wie die Zeit, der Stern oder die FAZ ganze Seiten widmeten. Seckler hat aus einem Erbsensuppenkiosk in den Dünen ein Restaurant mit allerhöchstem Kultstatus gemacht, konstatiert sogar der kritische Spiegel. Ein florierender Weinhandel und diverse Produkte mit dem markanten Signet der Sansibar-Säbel heizen das Geschäft zusätzlich an. Und obwohl der 71-jährige Promi-Wirt inzwischen tatkräftig durch Sohn Niklas unterstützt wird und endlich mal mehr Zeit zum Reisen hätte, drängt es Herbert Seckler nur selten von der Insel. Warum soll ich groß verreisen? Die Sansibar ist mein Leben. Das aber ist manchmal dann doch auch recht anstrengend. Einmal sagte Herbert Seckler, ich bin eben einfach zu bekannt, manchmal möchte ich ein Schild haben, auf dem steht, bitte. bitte nicht anfassen oder füttern. Und wie immer verabschiede ich mich gleich von Ihnen mit einer kleinen Anekdote. In der kommenden Woche am Sonnabend hören Sie eine Folge aus der True Crime Serie Sylter Verbrechen und wir hören uns dann hoffentlich wieder am Sonnabend, den 3. August ab 10 Uhr. Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. Das gilt auch für Sylturlauber, die so manch ungewöhnliche Episode erlebt haben. Unsere kuriose Anekdote der Woche. Der Gast ist König, lautet ein geflügelter Satz. Doch was macht ein Sylter, wenn er gar keinen Gast eingeladen hat? Naja, am besten eine gute Biene zum kuriosen Spiel. So erging es vor einigen Jahren einem Keitumer, der an einem sonnigen Sommertag für den bevorstehenden Besuch der Schwiegereltern im Garten liebevoll die Kaffeetafel gedeckt hatte. Am Ende betrachtete er zufrieden sein Werk, jetzt nur noch schnell umziehen. Wenige Minuten später kehrte der Mann in den Garten zurück und staunte nicht schlecht. Am Tisch hatte sich eine fünfköpfige Familie niedergelassen und bestellte freundlich 3 Kännchen Kaffee und 2 Tassen Tee. Tatsächlich spielte der Gastgeber widerwillig das Spielchen mit. Nachdem die halbe Torte verputzt und die Tassen geleert waren, orderte der Familienvater die Rechnung, worauf der vermeintliche Kellner generös erklärte, betrachten Sie sich als eingeladen.
Das war Syltzeit. Redaktion Sylter Rundschau. Moderation und Skript Frank Deppe. Sounddesign Marietta Osterloh. Sprecherin Kirsten Stünkel. Wir sehen uns auf der Insel.